So, liebe Geschwister, ich freue mich, euch noch einmal mit euch hier über den Sabbat nachdenken zu können. Ich würde vorschlagen, dass wir es so wie immer machen, dass wir mit einem Gebet beginnen und bleibt wieder einfach dazu sitzen. Lieber Gott im Himmel, wir haben uns das Thema Sabbat im Alten und im Neuen Testament angeschaut. Und wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, wie sich dieser Konflikt Sabbat-Sonntag in der Zukunft zuspitzen wird und was speziell auch Ellen White über diese zukünftige Zeit zu sagen hat. Lieber Gott, das sind wichtige Botschaften auch für uns. Wir wissen nicht, wann sich die Ereignisse wirklich erfüllen werden, wann das genau kommen wird. Aber wir wollen uns jetzt schon auch damit beschäftigen und auch darauf einstellen, sodass wir dann nicht überrascht sind, sondern gut vorbereitet sind. Lieber Gott, segne auch jetzt diese Stunden des Vormittags noch, wenn wir gemeinsam über diese wichtigen Fragen nachdenken. Und ich möchte dir dafür danken, dass du bei uns sein wirst. Amen. Amen. Wir verlassen jetzt ein bisschen den Bibeltext. Wir haben uns den Bibeltext im Alten und Neuen Testament recht ausführlich angeschaut, würde ich sagen. Und ich habe da weitgehend darauf verzichtet, viele Ellen White Zitate zu bringen, weil mein Anliegen ist, dass wir den Sabbat ja mit der Bibel begründen können. Heute dagegen wird es umgekehrt sein. Ich werde keine Bibeltexte haben, aber sehr viele Ellen White Zitate haben. Schlicht und einfach deswegen, weil Ellen White über den Bibeltext noch hinausgeht und uns Informationen prophetischer Art liefert, die wir nicht alle aus dem Bibeltext direkt ableiten könnten. Trotzdem, Ellen White ist ja eine Prophetin für uns und sie hat zum Thema Sabbat, Sonntag in der letzten Endzeit sehr wohl einiges geschrieben. Das ist überhaupt nicht vollständig, was ich euch da heute zeige. Da gäbe es noch mehr Zitate, logischerweise. Aber ich habe versucht, so themenweise einiges zusammenzustellen und zusammenzutragen. Und das wollen wir uns gemeinsam anschauen. Und ich werde es immer so ein bisschen auch kommentieren. Dieses Zitat, das habe ich euch schon vorgelesen. Und mit dem will ich heute auch noch einmal beginnen. Ihr seht dann auch immer die Referenzen, wo das steht. Also das ist jetzt ein Zitat aus dem Buch Der große Kampf, Seite 606. Ein White sagt er, der Sabbat wird der große Prüfstein der Treue sein. Wird. Sie schaut also in die Zukunft von ihrer Zeit aus gesehen. Denn er ist der besonders bekämpfte Punkt der Wahrheit. Wenn sich die Menschen der letzten endgültigen Prüfung unterziehen, und das ist auch wieder Zukunft, dann wird die Grenzlinie gezogen werden zwischen denen, die Gott dienen, und denen, die ihm nicht dienen. Während die Feier des falschen Sabbats in Übereinstimmung mit den Landesgesetzen, jedoch im Widerspruch zum vierten Gebot, ein offenes Treuebekenntnis gegenüber einer Macht ist, die Gott feindlich gegenübersteht, wird das Halten des wahren Sabbats im Gehorsam gegen Gottes Gesetz ein Beweis der Treue gegen den Schöpfer sein. Während eine Klasse durch die Annahme des Zeichens der Unterwerfung unterirdische Mächte das Mahlzeichen des Tieres empfängt, nimmt die andere das Siegel Gottes an, indem sie das Zeichen der Treue gegen die göttliche Autorität erwählt. Das sind manchmal ein bisschen lange Sätze, und wenn man mitlesen kann, dann ist es ein bisschen leichter, dem Ganzen zu folgen. Sie schaut in die Zukunft, sie spricht davon, es wird im Grunde in der allerletzten Endzeit eine Entscheidung fallen zwischen Gut und Böse, zwischen denen, die den Sabbat wählen und denen, die eben diesen Sonntag wählen. Mahlzeichen des Tieres, Siegel Gottes sind die Ausdrücke aus der Offenbarung und wir werden uns dann auch anschauen, wie sie das genauer definiert und erklärt. Ellen White hat natürlich einiges über zukünftige Dinge geschrieben Und in verschiedenen Büchern finden wir da Aussagen, gerade auch zu unserem Thema Sabbat, Sonntag. Ich habe da einige aufgelistet. Der große Kampf, das ist so ein ganz klassisches Buch. Ist zwar recht dick, aber speziell der zweite Teil, der Schlussteil, befasst sich mit der Endzeit. Und Ellen White sagt, dieses Buch sollte eine große Verbreitung finden. Manche werden es im Bücherregal zwar stehen haben und nicht lesen oder auch lesen und nicht akzeptieren, aber in der allerletzten Endzeit sagt sie über ihr eigenes Buch, wenn sich die Sachen erfüllen, die da drinnen stehen, werden viele zum Glauben kommen und sich der Gemeinde anschließen. Also, der große Kampf, ein Klassiker. Ein weiteres Buch, das recht viele Informationen enthält, ist Frühe Schriften. Früher hat es Erfahrungen und Gesichter geheißen. Das ist aber das gleiche Buch. Frühe Schriften ist jetzt die neue Ausgabe, die auch ein bisschen erweitert noch ist. Ein Andachtsbuch, Maranatha, da wird nicht systematisch alles behandelt, aber das ist ein Andachtsbuch, wo für jeden Tag ein Tagesabschnitt ist und da gibt es auch sehr viel zum Thema Endzeit. Das Buch, das wohl am intensivsten und eigentlich ausschließlich zum Thema Endzeit etwas sagt, ist Christus kommt bald. Das Buch gibt es schon. Du hast recht, eine Zeit lang war es vergriffen. Damals hat es vorne auch noch blau ausgesehen. Jetzt ist es wieder da, seit einiger Zeit. Und jetzt ist es vorne vom Cover her mehr gelb gestaltet. Der Buchrücken ist nach wie vor blau. Also, die meisten Zitate, die ich euch heute vorlesen werde, sind auch in diesem Buch zu finden. Für mich persönlich, muss ich gestehen, ein sehr spannendes Buch. Ich habe also mein Exemplar schon sehr intensiv studiert und mit Textmarker bearbeitet. Also, wer sich für das Thema Endzeit interessiert, sollte sich mit diesen Büchern beschäftigen und wird hier sehr viel Wertvolles finden. Wenn wir jetzt auch verstehen wollen, was Ellen White wirklich meint und ihre Ausdrücke auch richtig einordnen will, der muss sich ein bisschen mit dieser adventistischen Terminologie zur Endzeit auseinandersetzen, damit er auch weiß, was das alles jetzt vom Inhalt her dann bedeuten soll. Also bevor wir uns die Ellen White Zitate anschauen, so ganz kurz ein Überblick, was gibt es so an Endzeitthemen und Ausdrücken, die wir zum Teil auch heute so streifen werden am Rande. Bitte.
Es gibt doch dieses Wunsch, mit Christus durch die
Endzeit. Mit Christus durch die Endzeit, das habe ich nicht hier in die Liste genommen, das ist vergriffen. Das gibt es jetzt leider nicht mehr. Ja. Ich habe jetzt nur die Ellen White Bücher, die noch wirklich erhältlich sind, da aufgelistet. Ja, das liegt an den Verlagen. Die haben die Rechte und könnten auch, wenn sie es wollen, dann wieder eine Neuauflage drucken. Gut, also, wie schaut es aus? Wir leben heute ganz links. Und von uns aus gesehen in der Zukunft kommt irgendwann dieses sogenannte Ende der Gnadenzeit, wo dann die Offenbarung sagt, wer böse ist, ist weiterhin böse und wer gut ist, der ist weiterhin gut. Da ist alles sozusagen entschieden. Aber Jesus kommt noch nicht sofort wieder, sondern es vergeht noch ein bisschen Zeit bis zur Wiederkunft. Ja? Schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Ich habe hier so blaue Linien jetzt eingefügt. Ellen White und wir als Adventisten verwenden dann auch den Ausdruck Trübsal. Normalerweise, wenn wir das Wort Trübsal hören, und es kommt auch in Matthäus 24 zum Beispiel vor, Drangsal, Trübsal, Bedrängnis, je nach Übersetzung, dann denken wir meistens an die Zeit zwischen dem Ende der Gnadenzeit und der Wiederkunft. Und manche Adventisten nennen das jetzt einfach die große Trübsal, die große Zeit der Trübsal. Aber Ellen White spricht davon, dass es auch vor dem Ende der Gnadenzeit eine Trübsal geben wird. Und als Adventisten nennen wir das jetzt die kleine Zeit der Trübsal. Da ist also noch nichts entschieden, da kann man sich noch bekehren, da kann man noch vom Glauben abfallen. Ja? Das ist also diese kleine Zeit der Trübsal. Was wird in dieser kleinen Zeit der Trübsal, von uns aus gesehen, alles in der Zukunft, ja? Was wird da passieren? Ich habe hier eine kleine Liste zusammengestellt. Der Spätregen, Der laute Ruf, die Sichtung, die Versiegelung, das Sonntagsgesetz. Satan fälscht die Wiederkunft nach und es kommt zur Flucht und auch zur Verfolgung der Gläubigen. Ich werde ganz kurz zu jedem Begriff etwas sagen. Der Spätregen. Wir sprechen vom Frühregen, das war Pfingsten, da wurde der Heilige Geist ausgegossen und die christliche Gemeinde konnte beginnen zu wachsen. Am Spätregen, am Ende der Zeit, kommt noch einmal der Heilige Geist im Sinne von Joel 3, der ausgegossen wird auf Alt und Jung und alle Leute. Und dann werden wir in der Kraft des Heiligen Geistes auch befähigt sein, diese sogenannte dreifache Engelsbotschaft noch einmal ganz intensiv zu verkündigen. Und dann kann sich jeder entscheiden und dann kommt das Ende der Gnadenzeit, dann ist es aus. Der Spätregen, der Heilige Geist wird ausgegossen auf die Gläubigen. Der laute Ruf. Ellen White spricht davon, dass diese drei Engelsbotschaften verkündigt werden und dann immer lauter werden und zu diesem lauten Ruf anschwellen. Die dreifache Engelsbotschaft ist natürlich in Offenbarung 14 zu finden und der laute Ruf in Offenbarung Kapitel 18 in den ersten Versen. Und dort ist also der letzte Aufruf, verlasst Babylon, weil Babylon wird ja untergehen. Spätregen, Verkündigung, lauter Ruf, Verkündigung, das gehört also zusammen. Sichtung, was bedeutet das? Sichtung. Selbst in der Gemeinde, jetzt in der sichtbaren, organisierten Adventgemeinde, wird es Leute geben, die die Gemeinde verlassen werden. Also es wird eine Art Trennung geben. Innerhalb der Gemeinde wird es manche geben, die die Gemeinde verlassen, ihr den Rücken zukehren, auch den Sonntag annehmen und das wird also als Sichtung bezeichnet. Versiegelung, das hat wieder mit dem Heiligen Geist zu tun, ja. Das ist auch ein Ausdruck, der natürlich aus der Bibel kommt, aus dem Neuen Testament. Paulus spricht im Epheserbrief von einer Versiegelung, die jeder Gläubige mit der Bekehrung bekommt. Aber Offenbarung 7 speziell spricht dann von der Endzeitversiegelung und dann auch noch andere Texte. Das heißt, Gott drückt uns sein Siegel auf und sagt, du bist mein Eigentum, du bist mein geliebtes, gläubiges Kind, dir wird also in dieser Zeit der großen Trübsal dann nichts mehr passieren. Das passiert also ganz am Ende der Gnadenzeit. Für uns jetzt relevant ist das Sonntagsgesetz und da werde ich euch jetzt noch viele Zitate dann zeigen. Ellen White spricht davon, dass es in der letzten Auseinandersetzung um die Gebote gehen wird, auch um die unsterbliche Seele, aber speziell um die Gebote und auch das Sabbatgebot. Und der Staat in Amerika, wie auch in Europa, beziehungsweise auf der ganzen Welt, wird Gesetze erlassen, die den Sonntag zur Pflicht machen. Da werden wir uns also noch vieles anschauen. Offensichtlich noch knapp vor dem Ende der Gnadenzeit wird es, wie Matthäus 24,24 sagt, falsche Propheten und sogar falsche Christusse geben, die Zeichen und Wunder tun. Und Satan selbst wird die Wiederkunft Jesu nachahmen, sich als der wiedergekommene Christus ausgeben. Auch da werde ich euch ein Zitat noch zeigen. All das führt natürlich dazu, dass die wirklich Gläubigen bedrängt werden, schlussendlich verfolgt werden und auch, so wie Jesus in Matthäus 24 schon sagt, die Flucht ergreifen werden. Also, manches von diesen Dingen werden wir uns jetzt natürlich genauer anschauen. Dann kommt das Ende der Gnadenzeit, wo jeder Fall entschieden ist. Und dann kommt diese große Zeit der Trübsal. Da spricht man auch von dieser Angst in Jakob, wo selbst die wahren Gläubigen unsicher sein werden. Bin ich jetzt gerettet? Habe ich alle Sünden bekannt? Jesus hat ja seinen hohepriesterlichen Dienst dann im Himmel beendet. Und jeder wird sich fragen, bin ich jetzt wirklich auf der Seite Gottes und bereit? Da kommen dann diese sieben Plagen von Offenbarung 16. Und dazu gehört auch Harmagedon. Und irgendwann ist das auch zu Ende. Ich traue mich da also keine Zeiten zu nennen. Es wird eine relativ kurze Zeit sein, wird also nicht über Jahrzehnte gehen, das ist für mich ganz sicher. Aber ob es jetzt einige Wochen oder einige Monate sind oder vielleicht sogar zwei, drei Jahre, darüber will ich schlicht und einfach nicht spekulieren. Dann kommt Jesus wieder, dann gibt es die Auferstehung der Gläubigen, die gestorben sind in früheren Zeiten und dann beginnt eben das tausendjährige Reich. Und Das ist also so ganz grob jetzt die Sicht aus der Bibel, ergänzt durch das, was Ellen White uns zusätzlich sagt. Soweit, so gut? Können wir einen Schritt weitergehen? Okay, gut. Schauen wir uns jetzt die Frage von Siegel und Mahlzeichen bei Ellen White ein bisschen an. Und ich habe da immer einige Zitate. Bitte.
Ist Armageddon nicht der Kampf nach den 1000 Jahren gegen die Stadt Jerusalem?
Es wird also zweimal so einen Kampf geben. Einmal noch vor der Wiederkunft, das ist Offenbarung 16, und dort wird eben dieser mysteriöse, spannende, kryptische Ausdruck Armageddon verwendet. Manche haben das auf einen dritten Weltkrieg hingedeutet oder sonst wie, aber ich glaube, es geht da in erster Linie um einen geistlichen Kampf. Und schlussendlich kommt dann Jesus mit seinen himmlischen Mächten und beendet diesen Kampf und besiegt die feindlichen bösen Mächte. Das ist vor den 1000 Jahren. Und dann sind alle tot, ja. Die Gläubigen werden dann entrückt und Jesus kommt wieder. Und nach den 1000 Jahren wird es ja eine zweite Auferstehung geben. Da kommen die Ungläubigen wieder aus ihren Gräbern heraus. Gleichzeitig kommt vom Himmel das himmlische Jerusalem herab. Und die Leute werden sagen, ja, das ist eine schöne Stadt, die wollen wir erobern. Und dann kommt es noch einmal zu einem Kampf, beziehungsweise zur endgültigen Vernichtung. Das ist aber nach den 1000 Jahren. Ich denke, Armageddon bezeichnen ist der Ausdruck, der eben diese Zeit vor der Wiederkunft bezeichnet, in erster Linie. Ja? Okay, schauen wir zum Mahlzeichen und zum Siegel Gottes. Ein paar Aussagen von Ellen White, wie sie Siegel Gottes definiert und deutet. Sobald die Gläubigen an ihrer Stirn versiegelt, also Stirn, könnt ihr euch erinnern, das ist ja eine Formulierung aus der Offenbarung. Sobald die Gläubigen an ihrer Stirn versiegelt und dadurch für die Zeit der Sichtung vorbereitet sind, wird die Sichtung kommen. Es handelt sich dabei nicht um ein sichtbares Siegel oder Zeichen, also kein Barcode oder Chip, den wir irgendwie eingepflanzt bekommen, sondern um ein Gegründetsein in der Wahrheit, sowohl verstandesmäßig als auch geistlich. Die versiegelten Gläubigen können nicht mehr von Christus getrennt werden. Ganz knapp vor dem Ende der Gnadenzeit kommt es also zur Entscheidung. Da sind alle Fälle sozusagen entschieden. Jeder hat sich auf die eine oder auf die andere Seite geschlagen. Und dann kommt eben dieses Siegel Gottes. Und sie spricht davon, es ist ein Gegründetsein in der Wahrheit. Das ist natürlich die biblische Wahrheit. Ja? Also wir als Adventisten sollten die Schrift verinnerlichen. Und sie sagt, das ist verstandesmäßig, das hat also auch was mit unserem Denken und unserem Intellekt zu tun, aber darüber hinaus, es ist eine geistliche Sache. Wir müssen also mit Herz und Seele bei dieser biblischen Wahrheit sein. Noch weitere Zitate. Das Siegel des lebendigen Gottes wird denen aufgedrückt, die bewusst den Sabbat des Herrn halten. Also das Siegel Gottes verbindet sich hier ganz ausdrücklich mit dem Sabbat. Noch ein Zitat. Wer das Siegel Gottes auf seiner Stirn haben möchte, hat den Sabbat des vierten Gebots zu heiligen. Also, weil es ihm in diesem Endkampf um Sonntagssabbat geht, der Sabbat ist hier mit dem Siegel in den Aussagen von Ellen White immer wieder verknüpft. Noch ein drittes Zitat. Nur das vierte Gebot von allen zehn enthält das Siegel des großen Gesetzgebers, des Schöpfers des Universums. Also, wir haben ja gesagt, bei so einem Siegel, da ist immer der Name drauf gestanden und der Titel und auch der Herrschaftsbereich und das trifft eben hier auf dieses Sabbatgebot zu. Wir haben heute mehr Informationen, als Ellen White es vor 100 oder mehr Jahren hatte. Und man hat in der Archäologie viele solche Siegel gefunden und da Regelmäßigkeiten tatsächlich festgestellt, was zu einem Siegel gehört, das ist tatsächlich im Sabbatgebot auch zu finden. Das Gegenstück ist natürlich das Mahlzeichen. Wenn die Prüfungszeit kommt, wird deutlich werden, was das Mahlzeichen des Tieres ist. Und jetzt sagt sie es, klipp und klar. Es ist die Heilighaltung des Sonntags. Ja? Also, wir brauchen nicht unsicher sein. Ellen White sagt das ganz dezidiert. Das Mahlzeichen des Tieres ist der päpstliche Ruhetag. Und das ist natürlich nichts anderes als der Sonntag. Offensichtlich wurde schon zu Lebzeiten von Ellen White die Frage aufgeworfen, ja, wann bekommt man jetzt das Mahlzeichen? Nicht? Sonntagshalter hat es ja die letzten 1900 oder 800 Jahre immer gegeben. Haben die schon das Mahlzeichen des Tieres? Nur weil sie traditionsgemäß katholisch, vielleicht sogar gutgläubig, naiv katholisch den Sonntag halten. Was sagt Ellen White? Das Halten des Sonntags ist noch nicht das Mahlzeichen des Tieres und wird es auch nicht sein, bis die Menschen per Erlass gezwungen werden, diesen heidnischen Ruhetag zu feiern. Die Zeit wird kommen, wenn dieser Tag zum Prüfstein wird, doch noch ist es nicht so weit. Also wir können heute nicht im Jahr 2010 zu unseren Nachbarn gehen und sagen, du hast das Mahlzeichen des Tieres, weil du am Sonntag in die Kirche gehst, ja? Das ist erstens nicht diplomatisch, missionarisch, auch nicht liebevoll und auch nicht richtig. Ja? Also Ellen White sagt hier, das wird erst in der Zukunft so sein, dass wir vom Mahlzeichen des Tieres reden können. Noch ein Zitat. Niemand wird verurteilt, solange er nicht die Erkenntnis gewonnen und die Verpflichtung gegenüber dem vierten Gebot erkannt hat. Also Ellen White ist hier gnädig, würde ich sagen, und sagt, jemand, der das noch nicht verstanden hat, so wie meine Mutter, die auch immer in der Bibel Sabbat gelesen hat und gemeint hat, es sei der Sonntag. Ja? Solange jemand das nicht verstanden hat, ist er nicht verloren oder verurteilt. Niemand wird verurteilt, solange er nicht die Erkenntnis gewonnen und die Verpflichtung gegenüber dem vierten Gebot erkannt hat. Doch wenn der falsche Ruhetag per Erlass erzwungen und der laute Ruf des dritten Engels die Menschen vor der Anbetung des Tieres und seines Bildes warnen wird, dann wird die Linie deutlich zwischen Wahrheit und Irrtum gezogen werden. Dann werden jene, die weiterhin das Gesetz Gottes missachten, das Mahlzeichen des Tieres erhalten. Also ihr merkt, Ellen White spricht hier ganz klar von einer zukünftigen Sache. Das Mahlzeichen ist jetzt nicht da, sondern das kommt erst in dieser allerletzten Zeit. Ellen White, und ich zeige euch das dann auch später noch, begründet das auch irgendwie und sagt, jetzt ist es manchen Leuten schlicht und einfach nicht bewusst, dass der Sabbat so wichtig ist. Aber in der letzten Zeit gibt's niemanden mehr, der das nicht mitkriegt, dass es da ein Diskussionsthema Sabbatsonntag gibt. Und dann können sich die Leute entscheiden, weil sie die Erkenntnis haben. Aber jetzt dürfen wir also niemanden da verurteilen und sagen, du hast das Mahlzeichen des Tieres. Ellen White spricht jetzt davon, dass dieser Sonntag nicht freiwillig für die Leute sein wird, sondern schlussendlich ja erzwungen wird. Wenn die Sonntagsfeier gesetzlich erzwungen wird und die Welt Kenntnis über die Verbindlichkeit des richtigen Sabbats erlangt hat. Jetzt ist es noch nicht so weit. Wir haben unsere Botschaft noch nicht so deutlich gesagt. Das ist auch eine Herausforderung für uns. Aber es kommt der Zeitpunkt. Ja? Dann wird jeder, der Gottes Gebot missachtet, um einer allein durch die Macht Roms eingeführten Verordnung nachzukommen, dem Papsttum mehr Ehre erweisen als Gott. Er kommt damit seiner Verordnung nach, die nur durch die Macht Roms eingeführt wurde und betet somit das Tier und sein Bild an. Er merkt, diese Sprache ist auch immer wieder gesättigt mit Ausdrücken, die aus der Bibel, aus der Offenbarung kommen. Also, sie spricht ja immer wieder von seinem Erlass und von einer Zeit, wo das erst kommen wird. Aber es wird per Gesetz kommen. Heute gibt es zwar auch zumindest in Österreich Gesetze zur Sonntagsruhe. Also wenn ich irgendwo in einer Siedlung wohne und am Sonntag Rasen mähen möchte, könnte es sein, dass ein böser Nachbar mich anzeigt. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland und in der Schweiz auch so gibt. Ja. In der Praxis wird das nicht eingehalten. Ja. wenn man mit seinen Nachbarn gut auskommt, dann stört es keinen Menschen und das passt schon. Ja? Aber rein theoretisch gibt es so ganz leichte Ansätze einer Sonntagsruhe auch im Gesetz, jetzt schon. Aber davon spricht sie nicht. Sie sagt, das wird also noch massiv kommen.
Aber das, was du uns jetzt zeigst, kriegen wir mit auf die CD.
Ihr braucht also nicht mühsam hier mitschreiben und jedes Zitat versuchen zu erfassen. Ist alles dann auf der CD drauf oder wer will, kann es auf einen Stick haben von mir. Und ihr könnt das also dann noch einmal in Ruhe nachlesen, auch im Original und auch den Zusammenhang. Und das ist manchmal auch sehr gut. Ja? Gut, schauen wir weiter. Wer sich dafür einsetzt, die Verfassung zu ändern, also es geht nicht ums Gesetz, sondern da spricht es jetzt von der Verfassung. Das ist ja noch was Grundsätzlicheres als ein einzelnes Gesetz. Ja? Wer sich dafür einsetzt, die Verfassung zu ändern und ein Gesetz zu erwirken, das die Beachtung des Sonntags erzwingt, erkennt kaum die Folgen solch eines Unternehmens. Eine Entscheidung steht unmittelbar bevor. Schon im 19. Jahrhundert gab es von verschiedenen Seiten in den USA Anstrengungen, so ein Sonntagsgesetz einzuführen. Und speziell auch Adventisten haben sich dann dagegen ausgesprochen und es war relativ knapp, so dass das eben nicht zu einem Sonntagsgesetz gekommen ist. Ja? Also die Adventisten damals waren schon wahrscheinlich in so einer heiligen Aufregung, weil vielleicht ist das jetzt schon so richtig das Ende der Welt. Aber das ist noch nicht gekommen. Aber heute im EU-Parlament und so weiter wird eben über solche Fragen tatsächlich auch wieder diskutiert. Man begründet das mit sozialen und gewerkschaftlichen und familienrechtlichen Überlegungen. Die Leute sollen einen gemeinsamen Familientag haben und da bietet sich halt der Sonntag an. Aber wenn man zum Beispiel nachliest, es gibt so eine katholische offizielle Webseite auch in Österreich, nicht? Da wird dann gesagt, ja, wir als katholische Kirche, wir unterstützen das sehr, dass hier so ein Sonntagsgesetz kommt. Das klingt jetzt noch nicht nach Verfolgung und Sabbatsonntag, ja, aber man sieht, wie Leute auch jetzt schon über solche Fragen nachdenken. Und Ellen White sagt, manche, die sich dafür dann einsetzen werden, die wissen gar nicht, was sie tun, welche fatalen Folgen das schlussendlich haben wird. Für uns als Adventisten zumindest. Bitte, du hast eine Frage.
In unserer Gemeinde steht ein Zeitungsausschnitt und darin heißt es, dass die Politiker, die sozialistischen, fordern, dass nicht nur die Islam, die islamistischen Leute vom Geheimdienst bewacht werden, sondern auch die fundamentalistischen Freikirchen, denn sie untergraben den Liberalismus in der Schweiz durch das wortgetreue Auslegen der Bibel. Also, ja, da werden schon diejenigen, die auf die Bibel hinweisen, schon quasi als schlecht hingestellt.
Ich meine, Fundamentalismus ist heute negativ besetzt. Das sind also die Terroristen aus dem Islam oder in der Christenheit, die da übergenau mit der Bibel sind, ja. Ich meine, eigentlich wäre ja das was Gutes, ein richtiges Fundament zu haben, nämlich die Bibel. Ja? Aber das ist tatsächlich jetzt schon zum Schimpfwort geworden. Und wenn Leute vorschlagen, man muss also diese Fundamentalisten, auch die Christlichen, und für viele gehören wir natürlich dann auch dort sofort in diesen gleichen Topf, beobachten und vielleicht sogar irgendwann bespitzeln, dann sieht man, dass vielleicht in späterer Zeit noch Schlimmeres kommen kann. Das ist also ein Vorgeschmack dessen, was vielleicht sehr bald, ich traue mich da also keine zeitliche Einordnung zu nennen, leider kommen wird. Okay, schauen wir weiter. Ellen White schreibt da auch etwas Politisches. Ja? Wir dürfen in unserer Arbeit nicht Menschen gefallen wollen, die ihren Einfluss zur Unterdrückung religiöser Freiheit ausüben und Druck ausüben, wodurch ihre Mitmenschen dazu verleitet oder gezwungen werden, den Sonntag anstelle des Sabbats zu halten. Also Ellen White ist für Religions- und Gewissensfreiheit. Der erste Tag der Woche ist kein Tag, der verehrt werden soll. Er ist ein falscher Ruhetag und gläubige Menschen können keine gemeinsame Sache mit denen machen, die diesen Tag vertreten und Gottes Gesetz missachten. Das ist also gar nicht ökumene freundlich. Ja? Gläubige dürfen bei Wahlen ihre Stimme nicht solchen Männern geben, die sich für eine Sonntagsgesetzgebung einsetzen. Denn damit würden sie Anteil haben an der Schuld, die jene auf sich laden, wenn sie an der Regierung sind. Also ein Weit ist da ganz schön politisch, interessanterweise. Ja? Also ein Tipp auch für uns. Wir sollten uns überlegen, wem wir unsere Stimme bei Wahlen und Entscheidungen geben können. Schauen wir weiter. Ein Weit spricht jetzt immer wieder auch davon, dass diese Frage des Sonntags zuallererst in den Vereinigten Staaten, in den USA relevant sein wird. Schauen wir uns da ein paar Aussagen an. Gesetze, die die Feier des Sonntags als Ruhetag durchsetzen, werden einen landesweiten Abfall von den einst gelegten Grundsätzen einer republikanischen Regierungsgewalt nach sich ziehen. Die Religion des Papsttums wird von den Herrschenden angenommen und Gottes Gesetz für nichtig erklärt werden. In Amerika haben wir ja eigentlich eine Trennung, Staat und Kirche, und das ist eigentlich gut, weil dann kann es keine politisch-religiös vermischte Verfolgung geben. Ja? Aber Ellen White sagt hier, man wird sich von diesen selbst auferlegten Grundsätzen in den USA mit dieser Sonntagsfrage dann entfernen. Bitte.
Heute sind aber schon 5 von 9 obersten Richtern sind katholisch.
In den USA, was ist denn die größte christliche Kirche in den USA, mitgliedermäßig? Die römisch-katholische Kirche in den USA. Sie sind im Vergleich zu all den protestantischen Kirchen und Freikirchen nicht die Mehrheit, logischerweise. Da sind die anderen schon noch weit mehr. Aber als Einzelkirche ist die römisch-katholische Kirche auch jetzt in den USA die mitgliederstärkste Kirche. Die genauen Zahlen habe ich nicht im Kopf, aber du hast recht. Und in diesem höchsten Richtergremium, das wusste ich jetzt nicht, gibt es also offensichtlich schon einige Katholiken, die natürlich dann im Zweifelsfall nicht nach ihrem Gewissen, sondern nach ihrer katholischen Herkunft wohl entscheiden werden. Allerdings, Ellen White sagt, USA, Protestantismus und katholische Kirche, alles spielt dann Hand in Hand. Schauen wir uns ein nächstes Zitat an. Wenn unser Land, und Ellen White war ja natürlich Amerikanerin, ja, wenn unser Land den Grundsätzen seiner Regierung derart abschwört, um ein Sonntagsgesetz zu erlassen, dann wird der Protestantismus durch diese Tat dem Papsttum die Hand reichen. Also USA, protestantische Kirchen und katholische Kirchen. Das wird irgendwie zu einem Zusammenschluss führen. Wenn Ellen White schon im großen Kampf vor, man kann sagen, rund 100 Jahren oder sogar noch früher geschrieben hat, irgendwann wird es soweit sein, dass Katholizismus und Protestantismus über diesen Abgrund hinweg einander die Hand reichen, dann war das damals völlig unvorstellbar, die waren Spinnefeind. Aber heute schaut das alles schon ein bisschen anders aus. Und es wird offensichtlich ein noch engeres Zusammenrücken geben. Also, von wo geht das aus mit dem Sonntag? Von den USA. Die in Offenbarung 13 durch das Tier mit Hörnern gleich wie ein Lamm dargestellte Macht wird ihren Einfluss dahingehend ausüben, dass die Erde und die darauf wohnenden das Papsttum anbeten. Diese Weissagung wird in Erfüllung gehen, wenn die Vereinigten Staaten die Sonntagsheiligung, die Rom als die besondere Anerkennung seiner Oberherrschaft beansprucht, erzwingen werden. Also, wer wird beginnen? Offensichtlich die USA. Also, heute gibt es ja viele Christen, so evangelikale Christen, die an sich ja sehr bibeltreu sind, die aber doch manchmal verzerrte Vorstellungen von der Endzeit haben. Und wo schauen die hin? Die schauen immer nach, genau, Israel, Nahosten. Was passiert dort? Iran, Irak, und da gab es schon Kriege und so weiter, aber Israel speziell. Und die meinen, dort in Jerusalem wird wieder ein buchstäblicher Tempel aufgebaut und dort wird ein buchstäblicher Antichrist drinnen sein und der wird dann die Verfolgung auslösen. Und sie schauen so konzentriert auf Israel und es passiert nichts und passiert nichts. Und sie versäumen die Sachen, die anderswo, nämlich in Rom oder in den USA passieren. Ellen White spricht also von den USA. Welche Argumente werden also jetzt die Befürworter des Sonntags ins Treffen führen, dass man sagt, wir brauchen ein Sonntagsgesetz? Und da gibt es also mehrere Argumente. Menschen lassen sich von Satan zur Annahme verführen, dass die über das Land hereinbrechenden Katastrophen die Folge der Missachtung des Sonntags sind. Um den Zorn Gottes zu beschwichtigen, erlassen einflussreiche Männer Gesetze, die die Beachtung des Sonntags erzwingen. Also ein Beweggrund ist hier, es gibt Katastrophen. An anderen Stellen spricht Ellen White sehr deutlich auch von Naturkatastrophen. Zu Land, am Meer, Tsunami, Erdbeben, sowas passiert immer. Aber offensichtlich wird es hier eine massive Häufung dieser Naturkatastrophen geben. Und manche werden sagen, das passiert uns, weil wir nicht den Sonntag für Gott einhalten. Ja? Ein zweites Zitat hier zu diesen Katastrophen. Satan gibt seine eigene Erklärung der Ereignisse. Da denken sie, diese führenden Männer, so wie er es haben möchte. Die Unglücke, die das Land erfüllen, seien das Ergebnis der Sonntagsentheiligung. In der Absicht, den Zorn abzuwenden, verabschieden diese einflussreichen Männer Gesetze, durch die eine Sonntagsheiligung durchgesetzt wird. Sie meinen, sie würden Gott dienen, wenn sie diesen falschen Ruhetag immer höher erheben und für das Sonntagsgesetz, für den Pseudo-Sabbat Gehorsam erzwingen. Wer Gott ehrt, indem er den wahren Sabbat hält, wird Gott gegenüber als unloyal betrachtet. Dabei sind in Wirklichkeit die anderen Gott untreu, weil sie den Sabbat, der aus Eden stammt, mit Füße treten. Also, das ist die eine Seite. Es gibt Unglücksfälle, Katastrophen, Naturkatastrophen und manche Leute sagen, wir müssen Gott dienen und den Sonntag richtig heiligen. Deswegen, weil wir das nicht gemacht haben, sind diese Katastrophen gekommen. Aber es gibt nach Ellen White noch ein zweites Argument für den Sonntag. Gerade diese Gruppe erhebt die Behauptung, dass die schnell überhandnehmende Verderbnis großen Teils der Entheiligung des sogenannten christlichen Sabbats zuzuschreiben sei und dass die strikte Durchführung der Sonntagsfeier die Sitten des Volkes um vieles bessern würde. Diese Behauptung wird besonders in Amerika aufgestellt, wo die Lehre vom wahren Sabbat schon weit und breit gepredigt worden ist. Also, sittlicher Niedergang, Unmoral, ja, wir können da an alle möglichen Dinge denken, wir brauchen das nicht weiter ausführen. Auch das wird ein Grund sein. Die Katastrophen von außen, der innere sittliche Verfall auf der anderen Seite, und die Leute sagen, wir brauchen einen Sonntag, das würde uns in jeglicher Weise helfen. Von wem geht es jetzt konkret aus? Wenn sich die führenden Kirchen der Vereinigten Staaten in den Lehrpunkten, die sie gemeinsam haben, vereinigen und den Staat beeinflussen, dass sie ihre Verordnungen durchsetzt und ihre Satzungen unterstützt, wird das protestantische Amerika ein Bild von der römischen Priesterherrschaft errichtet haben und die Verhängung von Strafen über Andersgläubige wird die unausbleibliche Folge sein. Von wem geht's aus? Nicht vom Staat, nicht von der Politik, sondern von den führenden Kirchen. Und die werden sich in entscheidenden Lehrpunkten vereinigen. Also das ist auch, modern ausgedrückt, eine ökumenische Sache. Und es kommt also von den religiösen Führern, diese Forderung nach dem Sonntag. Aber natürlich auch der Katholizismus spielt seine Rolle. Bei den in den Vereinigten Staaten vor sich gehenden Maßnahmen für die Errichtung und Gebräuche der Kirche, die Unterstützung des Staates zu erlangen, folgen die Protestanten in den Fußstapfen der Katholiken. Ja, noch mehr. Sie öffnen dem Papsttum die Tore, damit es im protestantischen Amerika die Oberherrschaft gewinne, die es in der alten Welt verloren hat. Also, Staat und protestantische Kirchen arbeiten zusammen. Und das wird also die Chance für die katholische Kirche sein, hier auch noch mächtiger und wichtiger zu sein. Welche Folgen wird dieses Sonntagsgesetz für Amerika haben? Auch dazu sagt Ellen White etwas. Wenn unser Land, also die USA, in seinen gesetzgebenden Versammlungen Verordnungen erlässt, die das Gewissen der Menschen bezüglich ihrer religiösen Rechte unter Druck setzen, die die Sonntagsfeier erzwingen und diejenigen unterdrücken, die den siebenten Tag als Ruhetag halten, dann wird Gottes Gesetz in unserem Land mit voller Absicht und eindeutigen Zielen für nichtig erklärt werden. Und jetzt kommt's. Diesem landesweiten Abfall wird der landesweite Untergang folgen. Also es gibt Katastrophen, das wird schon schwierig sein, und man sagt, her mit dem Sonntag. Durch den Sonntag wird aber alles noch schlimmer sein. Ich weiß jetzt nicht genau, was Ellen White meint, ja? Der landesweite Untergang. Wird es durch Naturkatastrophen kommen? Wird es ein wirtschaftlicher Niedergang und Untergang sein? Aber wahrscheinlich irgendwie eine Kombination aus diesen Dingen, könnte ich mir vorstellen. Ja? Andere Länder werden dem Beispiel der Vereinigten Staaten folgen. Wer sind die Ersten? Die USA. Ja? Später sind die Gläubigen in allen Teilen der Erde der gleichen Gefahr ausgesetzt. Also, für Ellen White ist es ganz klar. In den USA beginnt's, und zwar unter der christlichen, protestantischen Führung, nicht von der politischen Seite her. Es wird in Amerika dann zu diesem Zusammenschluss der Kirchen kommen. Auch die katholische Kirche bekommt da den Fuß in die Tür. Ja? Und später wird dieses Modell von den USA aus offensichtlich auf die ganze Welt übertragen. Ich weiß jetzt nicht, wie das in islamischen Ländern sein wird und so. Ja? Ellen White führt das nicht aus. Aber offensichtlich wird es auch in diesen im Moment nicht christlichen Ländern irgendwie diese Frage Sabbat Sonntag geben. Auch wenn die heute davon vielleicht noch gar keine Ahnung haben. Ja? So, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt eine 10-minütige Pause einlegen. Aber bevor wir das machen, ganz hinten habe ich eine Hand gesehen. Vielleicht warte noch auf das Mikrofon. Und dann machen wir ganz, ganz hinten, in der letzten Reihe. Und dann wollen wir kurz unterbrechen. Und dann kommt noch ein zweiter Teil. Und dann wird auch noch ein paar Minuten Zeit sein, hoffe ich, um noch ein paar Fragen zu beantworten. Bitte.
Du hast es jetzt gerade erwähnt, wir wissen es nicht, wie es in den islamischen Ländern und in anderen Ländern aussehen wird mit der Sonntagsheiligung. Aber ich kann euch schon heute sagen, dass zum Beispiel in islamischen Ländern, wo der Freitag eigentlich der Anbetungstag ist, alle Geschäfte am Sonntag geschlossen sind und der Ruhetag ist am Sonntag und nicht am Freitag. In vielen islamischen Ländern ist ja so. Dann hat vor einigen Jahren der Knesset, das ist der Bundestag sozusagen in jüdischen Ländern, also ein Gesetz schon beschlossen oder zur Debatte gebracht sozusagen, ob die doch nicht auch am Sonntag teils Ruhetag halten sollten. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, von dem, was ich schon beobachtet hatte, von den ganzen Mitgliedern des Knessets dort, haben sie 80% mit Ja bejaht.
Ja, also auch in islamischen Ländern, auch in Israel, ist offensichtlich dieser Sonntag zwar im Moment noch nicht wirklich denkbar, aber irgendwo sieht man Anzeichen, dass das kommen kann. Und wenn Ellen White sagt, dann wird es auch kommen. Bitte.
Ja, es gibt ja in Amerika gibt es schon ein Sonntagsgesetz. Und zwar um 1920 rum sind schon einige Geschwister von uns ins Gefängnis gekommen deswegen. Und in 3 oder 4 Staaten, also USA-Staaten, ist dieses Gesetz noch nicht aufgehoben worden. Es ist immer noch in Funktion.
Das heißt, ein altes Gesetz, das teilweise noch Gültigkeit hat.